Ja, herzlich willkommen zur 32. Folge unseres Podcastes SmartPods aus der Smartfabrik. Ja, heute habe ich einen mega coolen Dude dabei, mit dem ich vor 2,5 Jahren das letzte Mal hier gesprochen habe. Da haben wir damals Smart Home meets Gira. Marco?
Hallo, grüß dich. Das kann ich nur zurückgeben. Der andere coole Dude am anderen Ende in der Kabine. Tatsächlich 2,5 Jahre her, deutlich mehr graue Haare, bisschen mehr Bauch. Aber immer noch genauso motiviert wie vorher.
Das Witzige ist, wir haben ja gerade hier, bevor wir den Podcast besprochen haben, ich habe jetzt erfahren, du bist MMA-Fan, ja? Du hast mir gerade so ein bisschen über deine Hobbys, habe ich gefragt, Marco, machst du das selber? So,
in der Theorie mache ich es selber. Also ich schaue es mir tatsächlich gerne an, würden die meisten gar nicht so denken. Aber das ist eine Seite von mir, die man normalerweise gar nicht so denken würde.
Musst du mal einen Insta-Post drüber machen?
Habe ich.
Hashtag Marco goes MMA. Pass auf, was für ein Thema haben wir heute? Ich habe mir überlegt, lass uns doch mal drüber sprechen, wer kann eigentlich ein Smart Home umsetzen? Macht das der normale Elektriker oder brauchst du ein Ingenieurbüro? Ich glaube, da gibt es sehr viel Erklärungsbedarf, kommt auch echt drauf an, wie groß das Smart Home ist, was alles umgesetzt werden. Und du bist ja absoluter Profi. Für die, die dich nicht kennen, erzähl mal gerade ganz kurz, was ist dein Hintergrund? Warum darfst du hier eigentlich überhaupt heute sitzen? Welche Berechtigung hast du?
Warum muss ich überhaupt heute sitzen? Ja, 17 Jahre Gira. Schalter, Steckdosenhersteller, machen aber auch ganz viel Smart Home und dadurch bin ich in ganz viel Kontakt, vertriebsmäßig oder marketingmäßig, mit Elektroinstallateuren, mit Endkunden, mit Architekten, mit verrückten Menschen wie euch. Und Smart Home ist einfach mein
du
Leben.
Du lebst Smart Home, du atmest Smart Home.
Voll und ganz.
Ich habe letztens gesehen, so als du auf dem Messestand warst, wo dein Hemd rausgerutscht ist, du hast so ein kleines Tattoo hinten jetzt.
Ein Tribal.
Ja, Tribal, mit Gira.
Smart Home Tribal.
Marco, wie ist aktuell, sage ich mal, die Anforderung an so ein Smart Home? Ich meine, was gibt es, ich sag mal, für verschiedene Anforderungsprofile? Ich sag mal, angefangen, keine Ahnung, einfachste Sache ist ja so ein Smart Home. Oder du kaufst ein Haus, rein Mittelhaus, irgendwie in Köln für 950.000 Euro, günstig geschossen.
Sehr günstig.
In einem sanierungsfähigen Zustand. Ich sag mal, ganz normal, konventionelle Elektroinstallation vorhanden, du gehst auf eine, keine Ahnung, Smart Home Nachrüstlösung, irgendwie Funk. Da gibt's ja ein paar Hersteller. Hometic kann man da nennen, da gibt es ja auch was von euch, KNXRF, von Jung gibt es was. Ich sag mal, das ist doch im Endeffekt so, glaube ich, der Standard-Smart-Home-Fall, oder? Für die meisten.
Ich glaube, man muss einen Schritt mal wieder nach vorne gehen. Was ist eigentlich Smart Home? Und der Endkunde, der wohnen soll, der hat ein Verständnis dafür. Was ist das eigentlich? Der Elektriker hat dann Verständnis, was er so davon hält. Du und ich, wir haben wiederum noch ein anderes Verständnis davon. Und das ist ja eigentlich von bis.
Genau. Was ist für dich ein Smart Home?
Für mich ist ein Smart Home mehr als nur automatisieren, also nur etwas, was im Prinzip zu einer bestimmten Zeit hoch und runter fährt oder an und aus geht oder warm und kalt macht. Na, also für mich muss ein Zuhause schon dann mehr können. Das muss dann auf mich angepasst sein, so dass ich wirklich sage, hey, das ist aber smart. Das wäre so eine Fabrik, wäre das auch was.
Okay. Also, kleinste Einheit wäre im Endeffekt so ein Funknachrüstsystem. Dann gehst du irgendwie so ein bisschen, wenn du neu baust, bist du, also wir reden nur über KNX. Wir brauchen über nichts anderes reden, weil ein anderer Standard kommt für uns sowieso nicht in Frage. Ne?
Sehr löblich.
Und du gehst natürlich dann hin zu kompletten High-End-Hütten, die wir jetzt auch gerade teilweise beplanen, wo im Endeffekt eine Vollintegration stattfindet, wo der Pool mit der Wärmepumpe agiert, wo du nachher Multiroom-Audio mit eingebunden hast und alles, was du so quasi umsetzen kannst. Also wir haben diese gesamte Bandbreite von Funknachrüstung bis High-End. Und da ist ja dann immer so der Punkt, ey, ab wann ist mein Elektriker eventuell überfordert damit? Wann brauche ich ein Ingenieurbüro? Wann brauche ich eine Planung? Ne, also wie ist so die aktuelle Lage? Was?
Genau, das ist das, was es so kompliziert macht. Ne? Du hast einen Kunde, der baut oder baut um oder wie auch immer und der hat dann das Verständnis, ich möchte smart haben, weiß aber gar nicht, was ist denn alles smart oder was kann man denn überhaupt smart machen? Wo sind denn da überhaupt die Grenzen? Und dann einen Partner zu finden, der mir dann sagt, okay, was ist denn überhaupt alles möglich und will ich das überhaupt? Das ist die Frage, wo suche ich denn da? Ist es der Elektriker? Ist es der Systemintegrator? Seid ihr das? Sind wir das? Muss er sich das selber irgendwie raussuchen? So, wie kommen die Leute zusammen, um ein Verständnislevel zu haben? Was ist denn cool? Was möchte ich haben? Was könnte das denn kosten? Wie lange dauert das? Was muss ich später selber machen? Das ist gar nicht so einfach.
Ja. Also als Bauherr, wir können ja einfach ein Beispiel sagen. Ich bin Bauherr, habe ein Haus gekauft. Will das ein bisschen smart machen. Wen spreche ich an?
Tja, der normale Bauherr heute, der klickt sich selber im Internet durch und fängt an zu recherchieren. Hat er mal irgendeine Firma gehört, irgendein System gehört, irgendwelche drei Buchstaben, BMX oder KNT oder KNY oder ach nee, KNX hieß das ja und wie funktioniert das alles und wer kann das und kann ich das nicht selber oder der hat ja gar keine Vorstellung, der denkt, ich kaufe das Produkt oder no, und dann funktioniert das Plug and Play, dass das schon so nicht ist, ne? Das weiß der ja gar nicht.
Gut, aber ich sag mal, der Weg zu einem guten Elektriker ist an der Stelle wahrscheinlich ein gut gewählter.
Ein guter Elektriker, ein moderner Elektriker, der diese Technologien versteht, auch bei der Beratung und auch bei der Umsetzung, das ist schon ganz knifflig heutzutage.
Ja. Das ist nicht ganz ich glaube, bei so einem Smart Home, wo eine Bestandsimmobilie vorhanden ist, wo eine vorhandene Elektroinstallation ist, wo nicht alles ertüchtigt wird, brauchst du ja auch keine große Planung, sage ich mal ganz salopp. Du weißt im Endeffekt, wo sind Schaltstellen, wo kann ich irgendwie einen smarten Aktor einsetzen, der dann nachher das Licht an- und ausschaltet. Ich habe eine App da, da gibt es ja viele Systeme. Wie gesagt, ich mag Comatic ganz gerne an der Stelle in dem Bereich, ne, weil das einfach Plug-and-Play funktioniert. Gibt auch noch andere Systeme, aber das setzen wir gerade in diesem, ich sag mal, Einstiegssegment, setzen wir das viel ein. Ne? Komplexer wird es natürlich, wenn du neu baust, dann brauchst du eine Planung. So, das heißt, du hast eventuell einen Architekten mit dabei, du hast, wenn du, ich sag mal, ein bisschen Wert auf Interior legst, hast du vielleicht einen Interiorplaner dabei. So, dann ist häufig ja die erste Runde, du gehst mit deinem Interiorplaner und hast erstmal ein Designkonzept, wie es innen aussehen soll, mit dem Architekten, wie dein Haus von außen aussehen soll. So, und schon fängt es ja an, quasi echt tiefgängig in eine Planung zu gehen. Und ich glaube, da ist so, was wir erleben, so der erste Fallstrick, dass natürlich dann auch geguckt werden muss, dass die Planung zusammenpasst. Ne, da muss im Endeffekt auch eine vernünftige Elektroplanung entstehen. Und unsere Erfahrung ist auch häufig mit Kunden, dass der Elektriker, der einen kleinen Betrieb hat, der häufig gar nicht der Typ ist, der am Schreibtisch sitzt, weil er draußen im Feld ist, weil er ein Handwerksunternehmen hat und gar nicht diese Zeit hat, diese komplexe Planung irgendwie zu begleiten. Und das ist dann auch häufig der Fall, ich weiß nicht, vielleicht siehst du das anders, wo, ich sag mal, so ein Ingenieurbüro, wo wir am Start sind, irgendwie mit reinkommen und das Projekt erstmal beplanen.
Also tatsächlich, meine Meinung ist, dass das diese neue Vision von einem smarten Wohnen, als schönes Beispiel dafür sind zum Beispiel Jalousieschalter. Früher kennt jeder, der Jalousieschalter ist am Fenster.
Ja, nein. Ja, nein.
So, und es gibt immer noch genug Architekten, Bauherren, Elektriker, wenn sie einen Smart planen, dann planen die halt einen smarten Schalter da, dort an der Stelle. Dass es aber heute gar nicht mehr Sinn macht.
Ja.
Dass das ganz anders zu lösen ist, dass man eine Zentralschaltung hat, die vielleicht braucht man überhaupt gar keinen Schalter mehr an der Stelle. Das ist generell über eine Astrofunktion oder was ähnliches machen. Na, dieses Verständnis zu haben, irgendeiner von diesen Parteien muss es haben, damit es auch wirklich gut wird.
Ja, das heißt die Konzeptionierung dahinter. Ne? Weil im Endeffekt nur zu sagen, ich nehme eine konventionelle Planung, zu sagen, ey, ich mache das alles smart und ich habe 5 Schalter, wo ich vorher irgendwie 5 eine Ausschaltung, eine Kreuzwechselschaltung hatte, die ersetze ich jetzt einfach durch einen smarten Schalter, das ist das nicht. Das ist,
Wir sprachen gerade drüber über das Klavier an der Wand im Vorfeld. Also wenn ich 5 Schalter habe und die durch 5 smarte Schalter ersetze,
dann hast du keinen smarten.
Habe ich nichts gewonnen.
Nee. Dann hast du eigentlich gar nichts. Dann hast du eigentlich Crap.
So ist es.
Genau, also ich sag mal, bei sowas, ne, viele Kunden kommen zu uns, weil sie sagen, hey, die wollen eine vernünftige Planung haben, die wollen das Projekt von vorne bis hinten durchplanen. Wir haben auch mit super guten Elektrikern zusammengearbeitet, die das auch können. Die haben aber meistens dann ein paar mehr Leute, weil das ist nämlich jetzt auch der nächste Punkt, den ich mit dir mal gerne durchsprechen würde.
Halt, vorher frage ich dich was. Was wissen denn die Kunden, die zu euch kommen zum Beispiel?
Boah, das kommt echt drauf an, ich sag mal, in welchem Bereich das unterwegs ist. Wenn Kunden zu uns kommen, die, ich sag mal, im techie-affinen Bereich unterwegs sind, die sagen, ey, ich weiß, was KNX ist, haben wir auch gerade sehr ausgiebig drüber gesprochen, die kommen natürlich mit einer gewissen Vorstellung. Ja, die kommen meistens aus dem technik-affinen Bereich, die sagen, ey, ich weiß, was ein Visualisierungsserver ist, ich weiß, wie ich ein Energiemanagement mache, wo Energieflüsse, wie wir das dargestellt haben. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich ja eigene Konzepte haben, wo wir sagen, ey, keep it simple, guck, dass das Smart Home nicht overengineert ist. Und meistens hast du die Kunden, die dann sagen muss, ey, dieser RGBW-Streifen an der Decke, das ist 90er, das machen wir nicht mehr. Ne? Und wir brauchen auch keine 5 Taster, sondern wir gucken, dass wir viel über Lichtszenen machen, dass wir viel über Logiken machen, dass viel im Haus automatisch passiert. Ne? Zum Beispiel Durchgangsräume, Präsenzmelder, dass einfach da nicht in jedem kleinen Flur 2 Taster hin und her gehören, wo früher eine Kreuzwechselschaltung oder eine Wechselschaltung war. Ne? Das sind so die technikaffinen Kunden. Und wenn du, ich sag mal, umso mehr du in dieses absolute High-End-Segment kommst, wo du Interiorplanung hast, wo du eine Küche hast, die auch mal mehrere 10 bis zu 100.000 Euro kosten kann, dann kommt es den Kunden gar nicht mehr auf die Technik an, sondern einfach nur, dass es funktioniert. Eine App, du hast das Kamerasystem drin, du hast Multiroom-Audio drin und da ist dieses Verspielte gar nicht mehr da. Das heißt, da wird das Smart Home eher zum, ich sag mal häufig zum, ja, als Mittel zum Zweck genutzt, weil in einem High-End-Segment hast du häufig auch eine geile Beleuchtung. Geile Beleuchtung geht immer einher mit DALI. Wenn du DALI hast, brauchst du ein Smart Home, weil DALI konventionell zu steuern ist, kannst du knicken. Ne? So, das heißt, du hast automatisch.
Kann man, muss man aber nicht.
Ja, aber wer macht das, Marco? Wer macht das? Das heißt, du gehst immer einher mit einer intelligenten Steuerung. Und selbst wenn es im High-End-Bereich dann nur die Lichtsteuerung ist, dann kommt aber automatisch die Heizungssteuerung mit dazu. Und irgendwann hast du so ein Gesamt, ich sag mal, Orchestrierung der einzelnen Gewerke, dass du einfach viel über Szenen machst. Und das merken wir, dass gerade so im absoluten High-End-Segment, das eher auf.
So, und da kommen wir wieder zum Punkt. Wer ist hier im Lead? Ist es der Endkunde? Ist es der Elektriker, Systemintegrator? Seid ihr das? Sind wir das? Wer
also gibt das vor? Die Idee, wie ein Smart Home designt werden soll, kommt grundsätzlich erstmal, also du hast eine Architektur. Die gibt quasi vor, wie sehen Räume aus? Wo müssen Funktionen geschaltet werden? Weil der Architekt gibt vor, wo sind Jalousien? Wo sind Rollos? Wo sind, keine Ahnung, ne? Wo sind Lichtauslässe? Der Interior Designer gibt vor, wo sind Möbel? Das heißt, dementsprechend muss die Lichtplanung folgen. Das heißt, eigentlich sind wir immer nur Zulieferer und bringen Leben in das Ganze. Ja, das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass wir nachher das, was sich der Interior und der Architekt schön zusammengestrickt haben, dass wir das zum Leben erwecken. Wie kriege ich eine geile Lichtszene gesteuert? Ne? Oder sowas wie, ich gehe auf ein Gäste-WC und im Hintergrund läuft ein Plätscher und eine coole Musik. So, dass das einfach passend ist zum Beispiel zur Tapete. Ja, du hast irgendwie eine florale Tapete, ist ja gerade irgendwie mega, mega in. So, und du hast halt irgendwie Dschungelgeräusche im Hintergrund. Ganz, ganz dezent. Auf einmal lebt so ein Raum. Und das ist dieses Konzept zwischen Architektur, Interior und Smart. Wobei das Smart immer sehr zurückhaltend ist. Ne? Also nicht dieses geiler Taste an der Wand mit 10.000 Funktionen. Will der Besucher gar nicht, interessiert ihn gar nicht. Der will auf Toilette gehen, sich die Hände waschen, dabei Licht haben. Der will nicht vorher noch irgendwie am Taster rumfummeln und oh Mist, hier sind 25 Grad, eine Jalousie noch runter machen. Will der gar nicht.
Gebe ich dir völlig recht. Für mich gibt's nichts Schlimmeres wie Gäste-WCs und ein Hotelzimmer, wenn du nicht weißt, was musst du wo drücken, damit was wie passiert.
Boah, also ich will jetzt nicht abschweifen, aber bei Hotels, boah, das ist so, ich war in Zimmer, wo du denkst so, Alter, was soll ich jetzt hier machen? Wie geht das blöde Licht an? Ne? Ich war mal einmal im Hotelzimmer auf Madeira in Funchal. Da gab es keinen Wasserhahn an der Badewanne. Da musstest du über einen Taster, aber auch nicht, also ich liebe ja sowieso Beschriftung an Taster, ne? Ich hasse es. Aber da war irgendwo, es war einfach nicht ersichtlich, wie du die Badewanne befüllst und die Temperatur einstellen konntest. Also sowas ist dann ein absoluter Fail. Das darf auch nicht passieren. Ne?
Da könnte ich dir auch Geschichten zu erzählen.
Ja komm, hau eine darfst du raushauen.
Ich habe irgendwann bei einer Dienstreise, langer Arbeitstag, ich glaube, ich war in Prag gewesen, riesen Hotelzimmer gehabt, echt schön, komm rein, habe mich gefreut, habe probiert, die Lampen auszumachen, habe es nicht hinbekommen und habe mich so geärgert, dass das System so nicht smart ist, dass ich nicht einschlafen konnte, als ich es hinbekomme. Ich habe zum Schluss die Stehleuchten ausgesteckt und habe mich trotzdem im Schlaf weiter geärgert und konnte die halbe Nacht über die falsche Planung nicht, also der absolute Frust.
Aber war kein Gira eingebaut, ne? International habe ich gesagt, er war eher jung, ne?
Es war ein junges System.
Okay, pass auf. Wir waren ja gerade so ein bisschen, ne, wer kann was übernehmen. Es gibt ja noch so Sachen, jetzt in so einem Smart Home, Lichtplaner. Das ist ja auch so ein Thema, eine Lichtplanung. Wer macht das? Ne, ist das der Elektriker? Ist das eine spezielle Person, die Interior Design macht? Ist das ein technischer Lichtplaner? Ist bei uns immer auch super kompliziert.
Glaube ich.
Ne, das ist so eine Sache. An welche Anforderungen hast du an eine Beleuchtung? Ist das eine architektonische Beleuchtung? Ist das eine funktionale Beleuchtung? Dekorative. So. Ja, dekorative, klar, kann die Frau sagen, boah, ich habe hier bei Occhio irgendwas Schönes gesehen, kann man einbauen. Aber sobald es irgendwie in die architektonische Beleuchtung und die funktionale Beleuchtung einfach einen Raum hell zu machen, da musst du ja irgendwie gewisses Know-how haben. Du kannst nicht sagen, boah, okay, wir machen jetzt hier mal ein Lichtband hin und hier mal 5 Spots. Das funktioniert ja nicht. Du musst ja überlegen, hast du einen großen Esstisch, da hast du dann eine schöne Occhio drüber hängen, sitzt aber außenrum im Dunkeln. So, das heißt...
Ich komme nochmal einen Schritt zurück. Ja. Wo habe ich Auslässe? Wo plane ich Auslässe? Da dieses Wissen oder diesen Gedankengang musst du ja als Endkunde, ne, musst du ja schon irgendwie haben. Ne, und da fängt es ja auch genau wieder an. Im Prinzip, wer plant es oder mit wem muss ich überhaupt sprechen? Genau. Zu welchem Zeitpunkt muss ich mit diesen Leuten überhaupt sprechen? So, und da muss ja, dass das alle auf einem Level sind, damit ich Verständnis dafür habe, wie wirkt denn Licht? Wie wirkt Licht, wenn es irgendwo in der Ecke ist? Ich finde das ganz schlimm. Mittig Raum, ein Auslass.
Genau. Ich sag mal beim Studentenwohnheim. Easy. Brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber wir reden jetzt immer, also das vielleicht so unser Use Case ist gerade, ich baue etwas hochpreisiger, ja, vielleicht so schon im Premium-Bereich, nicht im absoluten High-End-Bereich, sondern selbst da, du hast ein Wohnzimmer, keine Ahnung, 60 Quadratmeter groß. Ja, wie mache ich das? Indirekte Beleuchtung, LED, keine Ahnung. Brauche ich Spots? Sind die blendfrei? Ja, wo platziere ich die? Wo stehen nachher meine Möbel? Das sind so Sachen. Ich finde, da steht und fällt so ein Raumgefühl mit. Ne?
Gebe ich dir 100% recht. Wie ist es bei euch? Kommt an, wer benimmt das? Also, macht ihr das? Leitet ihr das weiter? Oder?
Boah, es kommt echt drauf an. Wenn ich im Premium-Segment unterwegs bin, haben wir Marc Steinbauer, schönen Grüße an der Stelle. Mit dem haben wir echt viele Projekte bisher zusammen gemacht. Der macht ein 3D-Modell von dem Ganzen, guckt, dass wir schon Möbel platzieren und macht dann eine Beleuchtung. Und ich glaube, das Allerwichtigste bei Beleuchtung ist, wie ist dein Budget? Das ist eines der ersten Fragen. Was willst du ausgeben? Ist das eher so, dass du sagst, boah, ey, 20.000 für das gesamte Haus oder kann auch 20.000 Euro für eine Lampe sein? Weil bei Licht ist so von bis Open End. Ne? Und das ist sehr entscheidend. Da gibt es dann Schienensysteme. Wie variabel willst du sein? Soll ein Spot sein? Was willst du beleuchten? Ne? Willst du viel über Reflexionsflächen gehen an den Wänden, dass du eher eine indirekte, weichere Beleuchtung hast? Hast du Lust auf eine HCL-Beleuchtung, Tunable White, dass du sagst, ey, ich will warmweißes Licht abends haben, kaltweißes Licht. Das sind alles so Sachen, das wird auf einmal so ultra komplex, dass du alleine über das Thema Lichtplanung, ja, da kannst du genauso viel Zeit verbringen, wie wo positioniere ich im ganzen Haus meine Steckdosen.
Haben Endkunden aus deiner Sicht ein Bewusstsein dafür, was da an Planungs- oder an Kostenaufwand dahinter stecken könnte?
Boah, ich glaube, wenn Kunden einmal gesehen haben, was möglich ist, ne? Also weil das ist ja mal so ein bisschen das Blöde, was wir im Gewerk Elektro haben. Diese ganze Funktionalität, die siehst du nicht, die ist unsichtbar. Ne? Das hat zum Beispiel Sanitär was ganz anderes, da kannst du halt eine coole Dornbracht-Armatur hinhauen, Villa Reutenbach, kennst du ja den ganzen, oder eine Axo-Armatur, boah, geil, ne? Sieht man. Bei Elektro ist es so, siehst du nicht, bei Licht ist es so, siehst du wieder oder siehst es nicht und dann gibst du Geld für aus oder auch nicht. Ne? Wenn du jetzt affin bist für Designerlampen und sagst, boah, ich will unbedingt die Occhio haben oder keine Ahnung. Das ist echt so ein Punkt bei vielen Leuten, die mal in einem Haus waren, was eine vernünftige Lichtplanung durchlaufen hat oder ne, wo man einfach sieht, was ist möglich oder im Showroom. Die sind empfänglich dafür. Nur, das ist ja so ein bisschen, so du weißt ja gar nicht, was du kriegen kannst. Das heißt, du fängst erstmal bei Null an. Das ist ja auch so ein Punkt, das kannst du auch im Internet nicht nachgucken. Ne?
Ich vergleiche das mal gerne mit dem Autokauf. Das Bewusstsein für was muss ein modernes Auto können, das entwickelt sich bei einem Endkunden immer weiter ganz automatisch. Und dann, ja, man weiß, okay, was ist es wert, was wird es ungefähr, ja, kosten, was ist da so alles drin, was erwartet mich. Aber was das Thema Smart Home betrifft, da ist das noch ein Stück so ein bisschen was ins Nichts hineinschauend,
ja,
und ohne die richtigen Fachpartner, ob das der Installateur ist, ob, ja, das Systemintegrator ist, der Architekt, der Planer, ihr, wir, ist der Kunde da echt lost.
Ja, und das zieht sich ja auch durch, dann sowas wie Multiroom Audio, ja, stelle ich mir jetzt einfach eine Sonos-Box in die Ecke und sag geil, ey, so, dann kommt auch der Anspruch, nee, ich will auch eine fette Party machen. Boah, ich will die Lautsprecher nicht sehen. So, dann bist du auf einmal Revox, unsichtbare Unterputz, Lautsprecher. Das ist halt auch so eine Palette. Und ich glaube, das Doofe ist, wenn du als Kunde sagst, du hast Bock, dir was zu gönnen und du bist auch bereit, Geld auszugeben und du kriegst nachher was oder sagst so im Nachhinein, das ist ja genau das, du kaufst dir irgendwas und bist nachher unzufrieden damit. Du kannst nicht einfach sagen, ich gebe das zurück, sondern du baust das Haus, dann steht das da. So, und dann gehst du zum Beispiel zu deinem Nachbarn, der dann gesagt hat, boah, ich habe in der Smartfabrik geplant und dann gehst du in das Haus rein und denkst so, boah, Mist, ich will das auch so haben. Du hast aber dann schon Ne? Das ist so ein bisschen das, was wir häufig erleben, wenn wir in Projekte reinkommen, ja, wo irgendwie, keine Ahnung, noch eine Änderung angepasst werden soll. Und so, denkst du, boah, warum hast du denn, du hast hier echt viel Geld ausgegeben, du hast teure Lampen drin. Warum hat da keiner vernünftig drüber nachgedacht und das irgendwie mal so ein bisschen vernünftiger gemacht? Ne?
Wie unterstützt ihr denn im Vorfeld?
Ja, wir sagen, musst du machen, sonst machen wir das Projekt nicht.
Nein. Der Marco kommt an und sagt, Mensch, hör mal, mach's mir smart.
Genau, also ich glaube, ganz wichtig ist, man muss halt immer gucken, wir vergleichen das immer so ein bisschen im Autokauf. Willst du von A nach B kommen, ne? Ich sag mal, dann kannst du dir auch ein Fiat 500 Dacia oder sonst was, ey, du kommst dann mit A und B, das Ding ist sicher, kannst du tanken, fährt. Oder willst du sagen, ey, ich hab Bock, einen Porsche zu fahren. Oder sagst du, ey, ich will ein Vierer Cabrio, was weiß ich. Ne? Du musst im Endeffekt sagen, was ist dein Antrieb, das Haus, soll das eher in den Luxusbereich gehen, soll es eine gehobene Standard haben, dann kann man halt gucken, was ist irgendwo in der Preisrange drin. Aber eine Lichtplanung gehört für uns eigentlich immer dazu. Das ist Pflicht, weil einfach nur sagen, boah, wir zeichnen hier mal in die Grundrisse 5 Lichtauslässe und ja, nach uns die Sinnflut ist egal. Such dir irgendwelche Spots aus, geh hier zu lampen.de und kauf dir irgendwas. Das ist Blödsinn. Das ist nicht zielführend.
Da kann ich dir sagen, aus Sicht des Herstellers, wenn das Thema Dimmen oder DALI ansteht, ist die Auswahl Leuchte und wie es angesteuert werden soll.
Das kommt ja auch dazu. Dann hast du eine tolle Lampe ausgesucht. Und deswegen sage ich ja, das Schöne ist, im High-End-Bereich kommen wir automatisch immer dabei. Weil jede Leuchte aus dem High, ob es Igusini ist oder was weiß ich, die haben immer DALI. Du kannst gar nicht die an auskaufen, 230 Volt, geht nicht.
Also als kleine Bausünde, wir haben ja vor 5 Jahren selber gebaut, glaube ich, die Entscheidung, die ich am meisten bereue, ist, dass ich nicht bei uns zu Hause DALI installiert habe.
Ja, weil du bist halt, ich meine, das Geile ist bei DALI, du bist offen für alles. Du kannst sagen, wenn du dir einfach am Anfang eine billige IKEA-Lampe rein hast, weil das Budget ausgegangen ist, dann holst du dir für 30 Euro von El Taco einen DALI-Maus, klemmst die oben in die Dose und einfach an aus. So, du hast, und vor allem vom Installationsaufwand ist DALI so viel einfacher. Also ich liebe DALI. Also für mich baust du kein Smart Home im höheren Preissegment oder in größere Quadratmeter ohne DALI. Macht null Sinn.
Soll ich dir sagen, warum wir kein DALI gemacht haben? Weil, sonst kriege ich bestimmt Ärger zu Hause, wir haben ein DALI Gateway im Prinzip immer für die ganzen Teilnehmer. Und der Gedanke war, sollte dieses Gateway ausfallen, steht man im Dunkeln. Und ich kenne so den Fall jetzt nicht, aber alleine die Androhung, wo ich die nächsten Monate schlafen müsste.
Hat dir das deine Frau gesagt, ja?
Ich möchte jetzt nicht mit dem Ellbogen auf jemanden zeigen. In dieser Glaskabine.
Ich meine, das ist ein valider Punkt. Ich meine, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Technische gehen, weil wir können über jedes Thema stundenlang philosophieren, aber selbst da machst du halt einfach 2, 3 DALI-Gateways rein, ist natürlich auch eine Preisfrage dann, und verteilst die Linien, ne? Aber ist egal, das ist...
Alleine die Sorge war damals bei mir also wirklich so...
Und man muss dazu sagen, der Marc guckt dir bestimmt locker 50% Discount bei Gira. Also das wäre preislich, wäre das locker drin gewesen. Aber okay, ne? Also Marco hat kein DALI.
Marco hat noch kein DALI. Marco kann auch kein DALI, weil Marco dann Drähte fehlen.
Das ist das Doofe. Du bist dann nachher gebunden, du kannst einfach nichts... Du kannst nicht wechseln, ne?
Das ist mein Problem.
Ja. Gut, pass auf, lass mal hier, ne? Also Schnittstellen, wir wollen ja mal so ein bisschen zerlanghangeln, wer macht was. Ne? So Schnittstellen, andere Gewerke, ich meine, da gibt es Tausende, du hast einen Poolbau, du hast eine Heizung, Klimasteuerung, du hast eine PV-Anlage, du hast einen Gartenbauer, der tausend Sachen irgendwie hat, ein Garagentorantrieb. So, allein diese Verwaltung der Schnittstellen ist unsere Erfahrung. Weil das einfach, ich glaube, der Punkt ist, und das die Meinung vertrete ich wirklich, es gibt zu viele Männer in diesen Gewerken, die reden nicht miteinander. Ich glaube, Misskommunikation und fehlende Kommunikation ist da ein Riesenthema. Wenn meine Frau mir vorwirft, wir reden zu wenig oder wir sprechen uns nicht ab, ich glaube, wenn es mehr Elektrikerinnen geben würde, wäre dieses Kommunikationsproblem mit der Absprache unter den Gewerken, wird das nicht so existieren. Die Meinung vertrete ich wirklich.
Da will ich gar nicht jetzt gegen argumentieren.
Doch, ich wollte dich jetzt schön in die...
Auf keinen Fall werde ich in dieses Fettnäpfchen jetzt reintreten, auf keinen Fall. Aber tatsächlich, das sehe ich ganz genauso, dass das Thema Schnittstelle oder das Thema Kommunikation zwischen den einzelnen Gewerken wird, desto smarter es wird, desto mehr smarte Sachen mit eingebunden
werden. Wer ist im Lead? Wer macht das normalerweise? Wer ist dafür verantwortlich für diese ganze Schnittstellenkoordination? Wer macht das?
Sondern wird es schwierig, weil jeder schaut nur auf sein Tellerchen.
Der Architekt. Das ist
der Architekt, der aber kein technisches Wissen hat.
Genau, und deswegen brauchst du die Smart Fabrik. Weil die Smart Fabrik macht das ganze technische Projektmanagement.
Da steckt der Fuchs drin, ne?
Ja, da steckt der Fuchs drin. Nein, Selbstwerbung oder Eigenwerbung aus. Nein, du brauchst im Endeffekt, weil der Architekt, der hat natürlich diese ganzen elektrischen Gewerke nicht auf dem Schirm. Weil im Endeffekt ist es ja so, umso moderner dein Haus wird, umso mehr Gewerke du hast, umso mehr Schnittstellen hast du zur Elektrotechnik. Und Elektrotechnik, wenn du es alles verbinden willst, bist du automatisch im Smart-Home-Bereich. Schnittstelle, guck dir eine Lüftungsanlage. Wenn du eine Lüftungsanlage steuern willst, hast du automatische Schnittstelle zu KNX. Deine Heizung, wenn du die steuern willst, Wärmepumpe, alles hat irgendwo eine Schnittstelle. Das heißt, du brauchst einen, der diese ganzen Schnittstellen ja bespielt.
Also es gibt aus seiner Sicht, und das sehe ich auch so, dann einen Bauleiter für alles Material plus einen elektrischen Bauleiter, sowas müsste es eigentlich sein.
Ich habe das, also ich komme ja aus der Industrie. Ne? Vielleicht bin ich daher so ein bisschen geprägt. Damals bei Anlagenbau Lenxess, da habe ich ja 7 Jahre gearbeitet. Bei uns war es immer so, du hast quasi einen Mechanical Part und du hast einen Electrical Part. Hm. Der Mechanical Part hat sich darum gekümmert, dass die Rohrleitung alles passen. Das sehe ich jetzt einfach mal als die Außenhaut vom Gebäude, dass die Scheiben drin sind, dass der Putz ordentlich an die Wand kommt. Das alles, was irgendwie, ich sag mal, Hardware ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Hm. Und du hast ein Electrical. So, der kümmert sich um die ganzen Steuerungsleitungen, der kümmert sich um die Zuleitung für Motoren, ne, sowas wie Energieversorgung und natürlich um die ganze Steuerung, die ganze Intelligenz. So, und deswegen haben wir, das war so ein bisschen meine Philosophie, die ich mit reingebracht habe, diese beiden Gewerke so ein bisschen getrennt, wo wir sagen, ey, der Architekt ist komplett sattelfest in seinem Mechanical Part, in dem Electrical Part aber nicht. So, das heißt, du brauchst im Endeffekt für den einen Gegenspieler, oder Partner an der Stelle, der diese Rolle übernimmt, der das alles sammelt, orchestriert und guckt, dass die Gewerke miteinander reden. Weil du brauchst vom Fensterbauer, brauchst du Dokumente. Ja, wie wird der Read-Kontakt vom Fenster für die Alarmanlage, wie wird der angesteuert? Normally open, normally closed, du hast eventuell dann Sabotagekontakt drin, welche Adern brauchst du? Ich könnte jetzt 1000 Beispiele nennen. Ne? Und der fehlt. Und das können die meisten Architekten nicht. Und das ist auch immer so ein bisschen der Punkt, wo sich viele Architekten ja sträuben, die sagen, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Smart Home, weil das ist mir zu komplex. Auf einmal hole ich mir 5 neue Gewerke.
Und da geht irgendwas nicht.
Genau. So, und wer ist dafür verantwortlich? Und das ist der Punkt, wenn es jemanden gibt, der den Hut anhat und sagt, ja, ich habe den Electrical Part, dann hat der Architekt eigentlich ein ziemlich einfaches Leben, weil der kann sich darauf konzentrieren, was der vorher gemacht hat.
Das heißt, in größeren Gebäuden oder größeren Anlagen sollte es definitiv dann so einen Ansprechpartner geben. Und davon gibt es nicht viele, glaube ich. Ne?
Genau. Das ist halt auch dieses Thema Bauleitung, Bauüberwachung, Fortschrittsüberwachung, Dokumentation, Abhaken. Ist nachher auch wirklich jedes Kabel dahin gezogen worden? Und das ist halt häufig ist dann einfach ein Lack of Time das Problem. Ja, der Elektriker, der hat dann irgendwie 3 Baustellen nebeneinander, macht schnell da, Kabel vergessen. Kommt immer wieder vor. So, du musst im Endeffekt aber, wenn du so ein komplexes Objekt baust, dann muss sichergestellt werden, dass alles, was du auch geplant hast, nachher umgesetzt wird. Deswegen ist das auch so ein bisschen so, ey, Kabelbeschriftung. Auf einmal ist die Beschriftung weg. Ja, blöd. Ne? Das heißt, du brauchst jemanden, der da dann auch in die Details geht. Und dafür haben wir jetzt auch extra die Elektrofabrik gegründet, dass wir sagen können, wir ziehen uns an der Stelle nicht raus, weil häufig haben wir Projekte gemacht, die haben wir geplant, dann wurden die von einem Elektriker ausgeführt und klar, da passieren Reibungsverluste. So, ne? Du hast das nicht mehr unter Kontrolle, was du nachher geplant wirst. Aber das Endergebnis wirst du ja trotzdem dran gemessen. Auch wenn der Elektriker 10 Kabel vergessen hat, bist du ja irgendwo, ich sag mal, in der Verantwortung zu sagen, ja, das Smart Home funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Und deswegen ist uns nichts anderes übrig geblieben, als zu sagen, ey, dann machen wir das halt mit. Ne? Damit wir sicherstellen können, dass wir so ein Projekt, so ein komplexes von A bis Z mit abdecken können.
Und ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, ist da der Mehrwert für den Häuslebauer dann, wenn er das mit euch macht, dass ihr das jetzt quasi aus einer Hand anbieten könnt und das auch im Griff dann habt, diese ganze Kommunikation?
Ja, das schon. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, du hast eine Planungs- und Kostensicherheit. Weil es ist immer undankbar, das haben wir auch gemerkt, wenn wir mit Elektrikern zusammenarbeiten, die uns zugeteilt worden sind vom Bauherrn. Ja, aber wie gesagt, können auch super gute Elektriker sein. Das hat überhaupt nichts zu tun, dass der Elektriker schlecht ist. Aber der Elektriker kann sich ja nicht auf eine Planung von uns verlassen und dafür einen Preis abgeben. Weil er guckt ja irgendwo in eine Glaskugel. Wir wissen ja aber ganz genau, was wir geplant haben, wie es umgesetzt werden soll und sind da dann durchaus oder sind viel planungssicherer, was die Kostenstruktur angeht. Ich glaube, das ist ein großer Mehrwert.
Verstehe ich. Ja, gebe ich dir absolut recht.
Marco, so von der Mitarbeitergestaltung. Also, weil, was
ich Nein, sag mal, ich bin nicht auf der Suche.
Wo euch. Für was könnte ich dich hier verwenden? Für, wenn wir unser internationales Geschäft auch, also da sehe ich dich schön, du warst ja vorher mit Guido immer auf Mallorca unterwegs. So.
Ich kann super Schnittchen machen.
Ja, ich weiß.
Ich glaube tatsächlich, wenn wir zusammenarbeiten würden, das
wäre problematisch.
Das wäre lustig. Ja. Ich sag, es wäre lustig, du sagst problematisch.
Ja, weil
wir meinen dasselbe, ich
ja,
sag's nur netter.
Genau. Ja, okay. Wir erzählen einfach weiter. Also, was für Gewerke, oder ich sag mal, wenn man jetzt auch so, wir suchen ja auch gerade, wir wollen Leute ausbilden. Ne? Ja. Ich habe mich mit dem Sepp intensiv zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir überhaupt ausbilden? Wen brauchen wir? Was ist so, ich sag mal, für die Elektrofabrik, was sind Skills, die man braucht, die so ein Smart Home umsetzen kann? Weil ich meine, wir haben ja tausend unterschiedliche Anforderungen. Ich meine, wenn du sagst, ich bin Elektriker.
Genau.
Ist eigentlich ja, was ist ein Elektriker? Was muss der können?
Pass auf, ich war ja, hab Elektriker gelernt, also war früher auch Elektriker und ich weiß, was man in der Ausbildung so lernt. Und ich weiß auch, was man in der Ausbildung LCN. Nicht lernt. SPS.
Lernt man.
Na klar.
Ja.
Na, und das ganze Thema beraten oder oder andere Gewerke damit einzubinden und das ganze Thema Smart Home, das wird ja komplett vernachlässigt. Das ist ja, da hat man ja keinen einen Blick dafür, in irgendeiner Art und Weise. Also man braucht heutzutage jemand, der über den Tellerrand hinausschaut, der auch diese anderen Gewerke, diese anderen Systeme auch mit auf dem Schirm hat.
Was, also ich meine, es gibt ja, ich glaube, ich habe mit Lars ist ja unser jüngster Meister hier. Der ist, oder es gibt mittlerweile drei unterschiedliche Ausbildungsbereiche, die du machen kannst. Ne? Du machst irgendwie Gebäudesystemtechniker. Ich kenne das nicht, aber es ist ja schon so, dass es irgendwie segmentierter ist, aber trotzdem ist es ja so, du brauchst ja nicht nur einen Elektriker, sondern du brauchst ja, wie gesagt, einen Lichtplaner eventuell. So, was ist das für ein Charakter? Ne? Das ist ja kein Elektriker. So, du brauchst jemanden, der Verständnis hat von Audio. Du brauchst einen Netzwerktechniker, du brauchst einen ITler, du brauchst einen Baukoordinator. So, und ich glaube, das ist der Punkt, wenn du komplexere Smart Home baust, dann ist das einfach für viele Firmen unlukrativ, weil diese Personal ja gar nicht vorhalten können. Und das ist ja auch dann mal unser Angebot an Elektrikern. Ey, die Elektriker haben ja meistens, weil die einfach einen Trust haben, sind die irgendwo im Dorf gesetzt, sagen, ey, das ist der super Elektriker, bau auf jeden Fall mit dem. So, und dann ist häufig dieses Männerkonkurrenzdenken, wo wir auch dann haben, so, boah, nee, gar keine Lust mehr, irgendwie Hilfe zu holen. Aber das ist genau das, was wir ja auch häufig sagen, ey, wir haben total Bock, mit Elektrikern zusammenzuarbeiten, die eben diese Manpower nicht vorhalten können, weil wir können die dabei unterstützen. Weil das ist halt super schwierig für einen kleinen Betrieb. Ich kenne das bei meinem Onkel. Mein Onkel hat einen Sanitärbetrieb. Der rief mich letztens an und meinte so, boah, Sebastian, mit den Wärmepumpen. Ne? Ich kann die auslegen, ich kann die meine Software hacken, aber jetzt muss ich einen Elektriker einstellen, damit ich Wärmepumpen anschließen kann. Weil ich habe so viele Anfragen, aber dieses Feld wird einfach so breit aufgefächert, dass du...
Das ist kaum noch abzudecken.
Ja.
Das wird PV noch mit der Zukunft,
genau.
Wallboxen und dann ist der ganz tilt.
Ja. Sollen wir es mal zusammenfassen? Worauf sollte man achten, wenn man ein Smart Home baut?
Dass man alle, und ich sage alle Partner in dem Projekt, dass die ein gleiches Verständnis haben und dass alle wissen im Prinzip, wer im Lead ist und wer das elektrotechnisch, nicht mechanisch mit auf dem Schirm hat.
Was sollte man sich auf gar keinen Fall aufschwatzen lassen als Bauherr?
Das sollte man sich auf gar keinen Fall aufschwatzen lassen.
So, jetzt hast du die Möglichkeit, hier nochmal schön die Grünen oder die Blauen oder wen auch immer schön die Pfanne zu machen.
Das meine ich tatsächlich ernst. Ich kenne viele Systemintegratoren, die technisch hochbegabt sind, die, wenn sie dann im Kundengespräch sind, dann wirklich durchdrehen und dann wirklich das viel zu viel...
Das Overengineering.
Aber komplett Overengineering machen. Und der Kunde dann das gar nicht versteht und weiß gar nicht, was auf ihn dazukommt. Und dann kommt der Punkt, wo wir vorhin drüber gesprochen hatten. 5 weiße Schalter werden jetzt ersetzt durch 5 smarte Schalter.
Ja.
Und jetzt habe ich nicht ein normales Klavier, sondern eins mit einem Klavier zum Quadrat da.
Ja.
Und da wohne ich dann plötzlich so.
Ja. Was hältst du von Closed-Shop-System? Also ich sag mal, sowas wie Gira One, Free at Home, Loxone. Ich habe da eine klare Meinung zu, die kennst du auch.
So, und jetzt mache ich nochmal Eigenwerbung.
Ja, gerne.
Gira One ist ja KNX basierend Da sind die Komponenten sind KNX-Produkte, bis auf den Server, der dann nur ausgetauscht werden sollte, wenn man sagt, man will doch auf KNX gehen. Also im Vergleich zu den anderen Satellitensystemen, die es so im Markt gibt, da ist schon mal ein kleiner Unterschied. Aber ja, definitiv, ich würde immer, immer, immer auf einen Standard setzen.
Ja.
Und auf etwas, was handelbar ist für den, der dort wohnt.
Also KNX ist für dich auch gesetzt an der Stelle?
Immer.
Okay. Also Gira One, vielleicht nochmal ganz aufzugreifen. Haben wir darüber gesprochen? Haben wir da eine Podcast-Folge drüber gemacht?
Nein, wir haben über KNX 11 gesprochen damals.
Genau, da gab es den Gira One noch nicht. Also finde ich auch vielleicht durchaus interessant, gerade wenn du sagst, in diesem Bereich, ich baue neu, bin noch nicht so ganz sattelfest, will vielleicht auch selber viel machen. Mhm. Das ist ja so ein bisschen auch die Zielgruppe Do-It-Yourself. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann später aber noch auf ein vollwertiges KNX-System zu wechseln, ne, wäre auch eine Möglichkeit. Aber lass uns da nochmal drüber reden.
Ich komme jederzeit super gerne vorbei in dein kleines Kokörchen hier.
Marco, vielen lieben Dank. Wir bedanken uns für eure Zeit da draußen. Empfehlt uns weiter.
Ja. Bitte, bitte, bitte. Holt mich hier raus.
Macht's gut zusammen. Ciao, ciao.